Wir sitzen aber schon sehr dicht jetzt, Patrick, ne?
Zusammen. Ja.
Habe ich Mundgeruch?
Du stinkst.
Wirklich?
Nein. Alles gut. Los geht's.
Stadtland. Der Podcast. Stadtland.
Herzlich willkommen zu Stadtland Schwul, dem schwulen Podcast aus Berlin.
Weißt du was, Patrick, was mir aufgefallen ist beim letzten Mal? Also ich höre ja immer den Podcast selber auch, ne? Ich finde den ja immer sehr gut, sehr lustig. Und da ist mir aufgefallen bei der letzten Folge, dass ich dir nicht zuhöre.
Ja, das ist mir auch schon sehr oft aufgefallen.
Dass ich höre dir nicht zu. Du stellst mir Fragen und gibst eine völlig schräge Antwort darauf. Oder ich höre dir nicht zu und mir fallen nachher Sachen auf, die du gesagt hast, die ich aber wieder vergessen habe.
Du willst einfach das sagen, was du sagen willst. Komme raus, was wollen.
Richtig.
Ohne Rücksicht auf Verluste.
Genau.
So sieht es aus.
Genau. Ich nuschel auch immer noch und ich rede noch viel zu schnell und ich unterbreche dich damit. Und ich höre auch nicht zu.
Genau. Und das Nicht-Zuhören, daran müssen wir uns noch ein bisschen Mühe geben, sagen wir so, in unserer Therapeutensprache. Wir müssen uns Mühe geben.
Was für eine Therapeutensprache denn?
Wir müssen uns Mühe geben.
Wir müssen uns mehr Mühe geben, ja, genau. Wir müssen uns mehr Mühe geben. Ja, wir müssen generell mehr Mühe.
Genau, mehr Mühe im Leben.
Mehr investieren.
So, heute fangen wir erstmal an mit unserem wunderschönen Spielchen.
Aber welches Thema ist denn heute?
Heute ist Thema?
Ja.
Das Thema.
Dürfen wir das vorher schon sagen? Sagen wir das vorher schon?
Ja, wir können es vorher sagen. Das Thema ist heute Familie.
Das ist übrigens mein Wunsch.
We are family, mother's brother. Ah, das Lied kennst du jetzt.
Ja, natürlich kennt ihr. Das ist ja auch lustig. Das ist cool.
Nee, deutscher Schlager ist auch gut.
Bitte.
Hallo, Matthias.
Ich habe heute mit einem Patienten zusammen, Achtung, Claudia Jung gesungen.
Die kenne ich.
Kennst du Claudia Jung? Ich kenne ihn noch. Mutti hat ihr mal gehört.
Das ist auch eine Schlager.
Claudia Jung, natürlich. Hallo, Claudia Jung.
Also wer hier Claudia Jung kennt, kann gerne mir schreiben und mir Liedervorschläge von Claudia Jung.
Ja, das ist großartig. Von
Claudia Jung geben.
Ja,
so, jetzt gehen wir zum wunderschönen Spiel, das A bis Z heißt.
Aber heißt es wirklich A bis Z, Patrick? Ich finde das unglaublich einfallslos.
Das Spiel heißt ja normalerweise Stadt, Land, Fluss. Aber Stadt, Land, Fluss sind wir ja nicht, wir sind der Stadt, Land, Schwul. Sprich, können wir das Spiel ja nicht Stadt, Land, Schwul nennen, weil so heißt ja unser Podcast. Deshalb denke ich, A bis Z ist ganz gut.
Ich finde es unglaublich langweilig.
Es geht von A bis Z.
Also das Spiel ist super, aber der Name ist sehr banal.
Auf jeden Fall denke ich, es ist ein schöner Name und banal, so wie wir sind, kann auch der Name sein.
Wie sagt man, milde im Geiste, wie sagt man denn?
Milde? Milden im Geiste.
Nee, wie sagt man denn?
Nille, die Nille im Geiste.
Ach, siehst du? Sex-Podcast.
Ja? Nein, da sind wir ja gar nicht mehr. A bis Z finde ich ganz in Ordnung. Und zwar fängst du an.
Nee, warte, hast du wieder vergessen, Patrick. Du bist unorganisiert. Du machst immer nur so. Wir haben noch gesagt, jemand soll uns eine Überschrift und ein Thema für das A bis Z-Spiel geben.
Ach, stimmt, das habe ich ja schon gesagt.
Nee, du hast es vorhin schon gesagt in unserer
ersten Person, gesagt,
die wir aufgenommen haben, die scheiße war und jetzt wir den ganzen Scheiß wieder neu aufnehmen müssen. Also, was war das Thema?
Das Thema war Auto.
Aber du hast auch vergessen, wer es war, ne?
Ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat.
Du bist dement.
Ja. Ich werde dement.
Du bist dement.
Die ersten Anzeichen von Demenz. Jemand hat mir geschrieben und hat gesagt, nimm doch mal das Thema Auto. Will? Zwei Schwuppen und Auto.
Ich mag Autos total gerne.
Du kennst dich ja mit Autos aus.
Ja.
Ich kenne mich mit Autos nicht aus.
Ich kenne mich auch.
Ich kann zwar Auto fahren, nicht gut, nee, aber immerhin kann ich fahren. Weißt du doch gar nicht, wie ich fahre.
Ich fahre doch mit dir mit?
Ja.
Stimmt, du fährst ja nie.
Ja, nee, ich hasse es zu fahren. Wenn ich nicht muss, lasse ich es gerne sein. Fang mal an, du fängst an mit A. Und ich sage keinen Stopp.
Okay. Das ist ja auch schon. Also, Patrick, irgendwie bist du halt verwirrt.
Ja, ich bin jetzt wieder etwas raus. Ich habe mich ein bisschen geärgert, aber das ist nicht schlimm. Ich lasse es
was ich, warum hast du dich dann geärgert, Patrick? Sag doch mal. Wir wollen doch real bleiben. Sag mal real.
Warum ich real bin?
Ja, sag mal real.
Weil wir hier gerade eben saßen und rausprobiert haben, mit zwei wunderschönen Mikrofonen das aufzunehmen, es dann aber nicht geklappt hat und weil einfach ein scheißblödes Echo drauf war und das mich total ärgert. Es ärgert mich eigentlich nicht.
Patrick hat ja schon ein Mikrofon gehabt und ich habe mittlerweile, glaube ich, vier Mikrofone bestellt, ne?
Genau.
Und es wurde war jetzt okay. Und dann haben wir es aufgenommen und da gab es so ein doofes Echo. Man lernt ja auch dazu.
Ja, man lernt nie aus.
Wir sind ja neu in der Podcast-Welt. Wahrscheinlich sind andere Podcaster, denken jetzt, oh, die zwei Vollidioten.
Ja,
den Fehler machen alles falsch.
Auch. Machen alles falsch. Auch. Man muss halt dann irgendwann das dementsprechende Equipment kaufen und da sind wir halt noch nicht, dass wir uns das leisten können.
Nee, also subscribt uns, liked uns, lasst uns einen Kommentar da und dann werden wir irgendwann kommen wir groß raus.
Ja, dass wir einfach mal ein bisschen richtiges Equipment haben.
Stimmt's mal noch?
Und dann wird auch die. Dann wird auch die Qualität noch besser, obwohl die ja schon hoffentlich ganz gut ist.
Jetzt spielen wir das unglaublich langweilige Bananenspiel. Nein, es sind, nein, sorry. Ist nicht langweilig, es sind nicht banal, es sind nur banalen Namen.
Okay. Mhm. Dann fängst du an.
Mhm. Ah. Stopp, M.
Bei M fällt mir ein, manuelle Schaltung. Was fällt dir zu manueller Schaltung ein?
Dass ich, als ich, ich habe ja manuelles Fahren gelernt in der Fahrschule.
Okay.
Und seitdem ich in Berlin wohne und seitdem ich die Carsharing-Autos nutze, also für mich war früher manuelle Schaltung immer so das Nonplusultra, ne? Ich konnte mir nie vorstellen, Automatik zu fahren. Und jetzt muss ich sagen, bin ich ja großer Freund auf Automatik fahren.
Oh, ja, ich mag Automatik auch ganz gerne. Aber was mir zu manueller Schaltung einfällt, ich bin ja auf dem Dorf groß geworden und beim Dorf ist es so, die Nachbarn wissen ja immer, was abgeht. Sprich, sobald ein Auto, das man nicht kennt, irgendwie auf dem Parkplatz oder auf dem Hof steht, wissen die Nachbarn, oh, was ist das für ein Auto, was ist das für ein Kennzeichen, wer könnte das sein, da wird schon getuschelt, keine Ahnung. Ich hatte meine erste Fahrstunde und als ich meine erste Fahrstunde habe, ist es ja so, die Eltern gucken raus, wie läuft es, wie fährt der weg und auch die Nachbarn gucken alle raus und man kriegt unheimlich viel, man ist unheimlich schnell unter Druck gesetzt, wenn man so denkt, okay, ich muss hier perfekt losfahren. Der Fahrlehrer weiß das, na klar, weil der ist ja auf dem Dorf groß geworden. Der ist nicht auf dem Dorf, ist bestimmt auf dem Dorf groß geworden, aber der weiß das. Und deshalb hilft er immer ein bisschen. Der hat ja auch Kupplung und Gas. Und beim Losfahren, damit man das nicht total abwirkt, das Auto, und man sich nicht einen totalen Affen macht und die ganzen Nachbarn und Eltern dann sagen, und dann irgendein blöder Spruch kommt, du hast es ja gar nicht geschafft mit dem Anfahren, hat der das gemacht. Sprich, er hat Gas gegeben, er hat für mich angefahren und ich bin dann wunderschön, bin ich los. Gefahren, das Auto nicht abgewürgt, weggefahren. Familie dachte bestimmt und Nachbarn dachten, hey, super toll, der kann schon richtig gut
abfahren. Der Patrick hat's drauf.
Der hat's der wirklich kann's. Drauf. Hey, ich hab's drauf. Ich habe irgendwann ein gutes Gefühl. Man selber schnallt schon das Gas und die Kupplung, weil man spürt es ja irgendwas, fährt es automatisch. Egal, man
wie
fährt.
Wie Kit damals, kennst du auch Kit?
Ja.
Bei Knight Rider? David Hasselhoff. Hab ich das geliebt früher.
Kennst du das auch? Ja, und sozusagen mein Fahrschullehrer war Kit. Und
dein Fahrlehrer war David Hasselhoff.
Nee, überhaupt nicht. Ich war David Hasselhoff. Er war Kit. Er ist ja gefahren für mich. Du bist
David Hasselhoff, Patrick.
Na, ich bin David Hasselhoff, wenn ich fahre. Und Kit ist dann sozusagen der steuert. Also ist der Fahrlehrer ist dann sozusagen Kit. Auf jeden Fall hat er dann angehalten an der nächsten Kreuzung und gesagt, so, jetzt mal bei Butter bei der Fische. Ich habe dir geholfen, jetzt machst du es mal selber. Und was passiert dann? Ich habe das Ding abgewürgt.
Ja.
Das fällt mir ein zu manuellen. Steuerung.
Ich kann eine neue lustige Story zu meinem Fahrlehrer sagen. Mein Fahrlehrer hast du in einem Vierer Golf Fahrlehrer
schon? Ja, Vierer Golf. Die waren damals total trendy.
Genau. Man musste bei uns im Saarland in Saarlouis musste man in einem Vierer Golf Fahrschule. Ansonsten war man richtig uncool.
Ja.
Also ich in einem Vierer Golf. Ich habe
was
ja
für eine Farbe?
Blau. Königsblau.
Meiner war rot. Es war glaube ich ein roter Golf.
Ich habe immer dazu geneigt, heute nochmal noch zu viel Gas zu geben. Ich fahre immer zu schnell. Ich durfte auch nie so schnell das Auto fahren. Ich durfte nie so bei unserem Carsharing-Unternehmen gibt es ja diese schnellen.
Zieht sich ja durch dein Leben durch.
Minis. Pass auf.
Die Schnelligkeit.
Richtig. Schnell denken, schnell sprechen.
Ja. Gut.
Genau.
Schnell kommen.
Und zwar mein Fahrlehrer war, glaube ich, war Bulgare, also irgendwas sowas aus dem Bereich. Östlichen Ländern, genau. Und der hat immer zu mir gesagt: Florian, hast du schon wieder Paprika-Gulasch gegessen? Weil ich so viel Gas gegeben habe. Hat er immer zu mir gesagt.
Weil auch viele Gase rauskommen.
Bist du durchgefallen in der Prüfung?
Nein, überhaupt nicht.
Ich bin einmal
durchgefallen. Aber nochmal kurz, Paprika-Gulasch muss man da pupsen. So viel Gas gegeben.
Naja, natürlich, bei Paprika, natürlich.
Das war sozusagen der Joke.
Zwiebeln, Paprika ist da drin, da geht's rund. Genau, da muss man viel furzen.
Okay.
Genau, und der hat aber aus der Paprika-Gulasch gegessen? Genau.
Hm.
Bulgare war der, sehr netter Herr Hoffmann. Hofmann.
Ich glaube, meiner hieß auch. Nee, der hieß nicht Hoffmann.
Hoffmann
Schmidt. Egal, ich will keine Werbung machen, ich weiß nicht, wer da heißt. Führerschein.
Kann man Werbung für Fahrschulen machen?
Na klar.
Ich glaube, die gibt es hier, glaube ich, gar nicht mehr.
Doch, es gibt na klar noch viele Fahrschulen.
Der war so fett, der hat doch schon gestorben.
Also, ob es mein Fahrlehrer der gibt, das weiß ich nicht mehr. Das der ist lag schon 18
so eine,
Jahre her.
Wie so eine Bulette lag der im Auto.
Ja.
Und hat immer mir Witze erzählt beim Fahren und hat die immer auch auf seinem kleinen Blog aufgemalt. Aufgemalt. Also quasi Bilder dazu gemalt.
So ein Witz.
Genau, während ich Fahrschule hatte.
Ein Bilderwitz.
So fahre ich heute noch Auto.
Ach, nebenher aufmalen. Dann bin ich dran. A.
Was war mein? Achso, warte mal. Sorry.
Warte. Ich bin jetzt dran. Ja. Ich sage jetzt nochmal A.
A bis Z.
Stopp. D.
Diesel.
D. Diesel. Bei Diesel fällt mir sofort ein, was in aller Munde ist, schon seit letztem Jahr, Dieselfahrverbot, Diesel irgendwas.
Ein Abgasskandal.
Ja, Abgasskandal, das meinte ich, da fällt mir ein Diesel. Und bei Diesel finde ich es total lustig, dass die Politik oder irgendwelche Autohersteller sagen, bringen Sie Ihr Auto in die Garage, wir machen ein Software-Update und dann das, was hinten rauskommt, ist nicht mehr so giftig. Was sich jeder meiner Logik erzieht, wie kann es funktionieren, dass, wenn ich ein anderes Programm drauf spiele, dass dann hinten weniger Dreck rauskommt, wenn nichts anderes gemacht worden ist. Da werden die Leute bestimmt dumm verkauft oder vielleicht gibt es jetzt irgendeinen Kfz-Mechaniker, Mechanikerin, die dann sagt, na klar funktioniert das, finde ich total albern.
Der wahrscheinlich bei VW arbeitet wahrscheinlich dann.
Genau, und dann kriegen wir jetzt hier noch Ärger bei VW. Es gibt ja auch noch andere, Mercedes
Audi
und keine Ahnung.
Das ist aber alles der gleiche Konzern, ne? VW, Audi ist alles
echt?
Gleiche.
Da kenne ich mich nicht aus.
Siehst du? Ich kenne mich sehr gut aus.
Du kennst sehr gut aus mit Autos. Und da muss ich einfach nochmal sagen, diese Feinstaubgeschichte, ich benutze Fahrrad, ich benutze die öffentlichen Verkehrsmittel im Winter.
Die Öffis.
Und da ärgere ich mich zwar auch, ich bin froh, wenn es wieder schöneres Wetter kommt und man das Fahrrad nutzen kann, aber ich denke, in der Stadt braucht man einfach kein Auto.
Nee, finde ich auch nicht. Zu Diesel fällt mir ein, dass ich, seitdem ich wieder die Carsharing-Autos benutze, bin ich ja großer Freund von Elektroautos geworden.
Ja.
Die sind toll, die sind schnell, da hat man auch ein gutes...
Die sind leise,
da hat man ein gutes Gefühl, wenn man auf der Straße, die hört man nicht.
Genau, ne? So. Als Fahrradfahrer sind die besonders gefährlich.
Ach, jetzt kommst
wenn man
du die
nicht hört.
Da musst du halt aufpassen, du Fahrradfahrerin.
Die müssen einfach Geräusche machen mehr. Du musst einfach schreien.
Kann er wieder ein bisschen Gas geben, wie beim Paprika-Gulasch. Dazu kann ich eine lustige Story erzählen. Als ich zum ersten Mal Elektroauto gefahren bin, und zwar war das im Winter, da war es sehr kalt. Da waren es minus 12 Grad. Der Kunze Forrest wollte kein Fahrrad fahren, weil es ihm so kalt war, ist ins Auto rein. Und hat sich angemeldet im Auto, muss man sich so anmelden, ein Passwort eingeben und so.
Ja.
Und dann habe ich es angemacht und es ist nichts passiert. Und ich dachte so, scheiße, Auto kaputt, weil es so kalt ist.
Mensch.
Und dann kam man in diesen Carsharing-Autos, kam man dann, dann da anrufen, bei so einem netten Service. Und da war so eine Frau drin, die sagt, Herr Kunze Forrest, guten Morgen, morgens 6:30.
Sagt wollen zu wir die mir, Situation mal nachspielen?
Nein.
Warum nicht?
Nein.
Okay.
Warum ist das denn
ich will ja die Frau sein.
Nein.
Ich kenne ja die Geschichte schon.
Nein.
Nein, okay,
ich spiele sie nicht nach. Und dann habe ich angerufen und sagt die Frau, Kunze Forrest, wie kann ich Ihnen helfen? Sag ich, gute Frau, das Auto geht nicht an. Da sagt die Frau, das Auto ist an. Da sag ich höre ja gar nichts, höre kein Motorengeräusch. Und dann sagt die Frau zu mir, na Kunze Forrest, wenn Sie Ihr Handy anmachen, hören Sie auch kein Motorengeräusch, oder? Nee. Genau, das Auto war nämlich an.
Puff.
Und das ist total komisch. Das ist total komisch bei diesen Elektroautos, wenn man da reingeht, da gibt es kein Geräusch. Die machen es aber an.
Ja.
Wie ein Fernseher.
Ja, Elektro.
Ja.
Und so ist die Zukunft. Irgendwann macht gar keine Geräusche
zurück in die
mehr.
Zukunft.
Aber es gibt wirklich auch bei Elektroautos und bei anderen Geräten, es gibt wirklich Geräuschdesigner, die Geräusche machen, damit man denkt, dass irgendein Geräusch da ist. Weil das
welche
so
Geräusche machen die denn?
Ist. Alles.
Was denn zum
von
Beispiel?
Von Flaschen öffnen, dass sich das richtig ist, wie man eine Verpackung von einer Schokolade
also aufmacht. Also fährt jetzt ein Auto bei dir vorbei und macht pssst.
Das ist ja geil.
Brumm. Nee, was machen denn die Autos für Geräusche?
Ist das
dein Ernst?
Nee, warte mal, wie macht ein Auto?
Aber ich glaube nämlich, dass du schon wieder irgendwas laberst, was du nicht gegoogelt hast.
Doch,
nein, pass auf, ich weiß es nämlich. Ja, es gibt Geräuschdesigner, genau. Und die machen nämlich übrigens jetzt auch bei den Autos, bei diesen Elektroautos, nämlich irgendwo in Kanada, nee, pass auf, ist es nämlich schon, glaube ich, so drin, dass die Elektroautos Geräusche auf der Straße machen. Die piepen nämlich.
Ist ja wie rückwärts fahren.
Nee, aber die machen jetzt so Kette, beep, 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 aber die machen ein Geräusch, damit Fahrradfahrer und Fußgänger dich hören.
Ja, ist es. Pieps.
Na, musst du mal googeln.
Ja, google ich mal.
Ich habe nämlich Ahnung von Autos.
Ja, das glaube ich. Du bist die Auto-Queen. Du bist Motorsport
und... Motorsportlerin.
Genau, Motorsport und du kannst... Du kannst einen Auto-Podcast machen. So, ich tune mein Auto. Ich leg's tief und habe diesen fetten Reifen.
Ich fahre ja voll, aber ganz ehrlich, ganz schlimm, aber ich fahre ja auch voll aus dem Schlitten ab, ne? Ich würde auch so einen Audi, kann man das sagen? Mercedes, BMW.
Ja,
tiefer gelegt unbedingt, aber so ein schnelles Ding würde ich fahren.
Ich nicht. Ich bin eher so kompakt, klein.
Nee, es kann auch kommen, aber es muss auf jeden Fall schnell sein, finde ich.
Ich habe bei Schnelligkeit, obwohl ich muss wirklich sagen, es gibt so ein kleines High beim Auto. Mein Papa hat Schwaben, Stuttgart, hatte einen Mercedes, sage ich jetzt einfach, es gibt na klar noch andere Autos, aber hat einen Mercedes. Und da das Schnellste, was ich schon gefahren bin, auf der Autobahn waren 260. Da war wirklich morgens, war ganz leer. Und vielleicht bin ich jetzt 20 Sekunden gefahren, aber da kommst du dir vor, als würde man gleich abhängen.
Der Witz bei mir ist...
Aber kann man nicht lange machen, das ist super anstrengend. Ich hatte super Angst, aber dieses Gefühl von der Schnelligkeit... Und dann lang zu fahren in diesem, das ist ja wirklich Schiff, dieses Auto. geil, aber nicht entspannt.
Bei mir ist der Witz, bei mir ist es, ich habe gar nichts mit dem schnellen Fahren eigentlich, um ehrlich zu sein. Ich habe es beim Anfahren, mag ich das total gern. Ich finde aber, dass die einfach geil aussehen. Bei mir geht es sehr um den Look.
Echt? Ja. Auto-Look?
Ah, ja, ja, so ein geiles Auto, wenn du gut aussiehst und fährst mit so einem geilen Auto durch die Straße, da kriegst du schon einen Ständer.
Echt?
Ja.
Nee, so
Auto finde ich gut. Nee, da bin ich so ein bisschen hetero.
Nee.
Da kommt die Hetero-Wurzel bei mir
durch. Denk praktisch.
Ich denke heute auch praktisch. Ich würde auch kein Mercedes kaufen oder so ein dickes Auto in der Stadt. Braucht man ja keinen. Brauche ich auch nicht. Aber wenn ich könnte.
Würdest du es machen? Ja. Ich hatte nur ein Auto und das war ein Toyota Hiace, das war ein Kleinbus und den habe ich umgebaut und da bin ich 17.000 Kilometer durch Ost- und Südafrika gefahren. Das war mein einziges Auto, das ich bisher hatte.
Du alter Hippie.
Ja, ich bin halt Hippie. Ich bin eine Hippie-Frau. Wenn ich könnte, Love, Peace, Energy.
Oh Gott, wie schrecklich.
Alles total.
Ja. Auch da sind Patrick und ich wieder an den unterschiedlichen Spektren vom Regenbogen.
Genau. Aber das ist doch gut. Bei mir ist das Goldtöpfchen und bei dir ist
Pech.
Pech.
Pechtöpfchen. Ja, Pech, Marie.
Du hast ja
vorhin schon mal gesagt. Schwarz mir halt sehr gut.
Wir hatten ja schwarz. Wie deine Seele.
Wie
der Code, der aus deinem Popo rauskommt. Alles verblutet ist.
Wie du redest, so violent.
Ja, violent, total. Wir hatten ja das Thema Familie. Machen wir ein kleiner, großer Schwanker, Überleitung zur Familie.
Einen kleinen, großen Schwanz?
Einen kleinen, großen Schwankung, habe ich gesagt. Aber
ich habe Schwanz gehört.
Schwanz ist auch mal groß. Gut, groß. Egal. Familie.
Stichwort Sex-Podcast.
Sind wir keiner. Was ich gerne wissen wollte, wie meine Fragen sind, wo du dich sicherlich vorbereitet hast, was bedeutet für dich Familie?
Ich habe mich sehr wohl vorbereitet, muss man ja sagen. Ja, ich weiß, ich muss ja ans Mikrofon, bla.
Dann sagen wir dir die Leute, dann hört es
wieder. Sagt Micha wieder, ich bin der Nagel dran.
Wir sind nicht Nagel dran, aber ich hört immer so weg.
Liebe Grüße an Micha.
Ich will das beste Hörerlebnis, den besten Ohrorgasmus für euch. Oder wir beide wollen.
Das ist übrigens dein neues Liebeswort, gell?
Orgasmus.
Orgasmus.
Ja. Stell dir mal vor, wenn Leute sagen würden, hey, eure Folge hat mir einen Orgasmus gemacht. Oder wenn Leute Sex haben und uns hören oder zum Einschlafen.
Das kann ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand den Scheiß hört zum Einschlafen. Immer noch nicht.
Aber stell dir mal vor, du hast eine Sex-Playlist. Vielleicht gibt es so eine
Sex-Playlist.
Und dann plötzlich ist der Podcast mit drin und dann hört man uns beim Sex und anstatt der nächste
Also Song spätestens, kommt wenn die mich hören, schalten die ab. Auf jeden Fall ab.
Sex-Podcasten
vorbei.
Gut. Was bedeutet für dich Familie, lieber?
Für mich, wenn ich über Familie nachdenke, denke ich immer an meine Mama.
Okay.
Das ist für mich Familie. Meine Mama ist für mich Familie. Für mich ist Familie Liebe,
ja.
Geborgenheit
ja.
und Zuhause sein.
Und Zuhause sein.
Ja. Das ist für mich Familie.
Das
ist
für dich Familie.
Mhm.
Okay.
Und meine Freunde.
Und deine Freunde ist für dich Familie. Ja, für mich ist Familie erstmal Akzeptanz und einfach dieses Geborgenheit und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Einfach ein Gefühl von Sicherheit. Ich glaube, das ist die grundlegende Essenz von Familie. Es ist einfach Sicherheit und ein Zusammengehören und in einem System zu sein, in dem man so sein kann, wie man möchte. Hoffentlich. Das ist für mich Familie. Aber ich glaube, zum ersten Mal ist es Sicherheit und Geborgenheit, Familie zu geben und Akzeptanz auch. Ich glaube, das ist ganz wichtig für Familie. Und Familie, reden wir erstmal über die Familie, in die man reingeboren ist. Mit der Familie, die man, reingeboren, die Familie, die einem mitgegeben wird von klein auf.
Die man sich nicht ausgesucht hat.
Die Familie, die man sich nicht ausgesucht hat. Ja. Und da gibt es halt verschiedene Sachen. Manchmal läuft es richtig gut in Familie, manchmal läuft es nicht so gut in Familie.
Hast du Geschwister?
Ich habe Geschwister, zwei Geschwister und ich bin der Kleinste, der Allerkleinste. Und meine Geschwister sind 7 und 14 Jahre älter.
Das ist schon sehr viel älter.
Ja, sehr viel älter. Ich glaube auch, deshalb war es so ein bisschen wie Einzelkind zu sein. Zu meinem Bruder, weil wir 7 Jahre auseinander waren, als ich Baby war, war der 7. Als er 14 war, war ich 7. Sprich, man hat nicht so viel Spiel. Ja, der Altersunterschied ist, glaube ich, zu groß, zu spielen oder halt da irgendwie sowas aufzubauen. Und mit meiner Schwester war das 14 Jahre und das war, glaube ich, eher so wie eine zweite Mama für mich so ein bisschen. Die hat sehr da die Mutterrolle angenommen. Und ich kann mich erinnern, als ich noch klein war und meine Mama und mit meiner Schwester unterwegs waren, haben sie immer gedacht, meine Schwester wäre meine Mama. Und das war dann ganz offen. Ich dachte immer, meine Mama.
Weil deine Mutti ist ein bisschen älter schon, ne?
Genau, die hat mich mit, ich will jetzt nicht lügen, mit 40, mit 38 und mit 40. Nee, die haben mich ziemlich spät gekriegt. Mein Papa hat mal gesagt, er hat nochmal das Allerbeste zusammengekratzt und dann kam ich raus, was er hatte. Das ist meine Familie. Und deshalb bin ich der Kleinste. Und der Kleinste zu sein war, Ich glaube, die Eltern sind relativ entspannter, weil beim ersten Kind haben sie total viel Angst und wissen nicht, was sie machen wollen. Beim zweiten wissen sie schon ein bisschen was. Und beim dritten sind sie so, ach, egal, ich konnte relativ viel machen.
Ich war auch sehr verwöhnt. Ich war ein sehr verwöhntes Kind.
Und ja, war relativ, ich glaube, das war ganz, ganz gut, der in der Familie der Kleinste zu sein. Ich glaube, der Kleine hat immer so einen speziellen Status, so, ach, der Kleine. Aber bei den Geschwistern war es immer so, wenn irgendetwas verbockt worden ist oder irgendwas kaputt war, war ich immer der Schuldige. Wenn irgendwas gefehlt hat, ja, der Kleine, was der Patrick war es, der war es. Ich musste immer in den Keller. Ich mag ja,
wenn du schwer beschreibst.
Ich musste immer in den Keller den Sprudel holen. Ich musste, keine Ahnung, ich war immer derjenige,
der alles machen musste. Ach, der Sprudel im Keller, bei uns gab es dann auch einen Keller.
Im Kartoffelkeller. Da gab es die Marmelade, da gab es die eingelegten, da gab es den Musch.
Hat deine Mutti auch Obst eingekocht?
Ja, alles Obst eingekocht.
Was Marmelade, ich geliebt habe?
Gurken
eingekochte Äpfel und Birnen.
Ja, und wir hatten nur Most. Und dann konnte man den erst immer trinken.
Fietz? Also Apfelwein
quasi. Nee, naja, es war erst Apfelsaft und irgendwann war es Most.
Also im Saft sagt man Fietz. Ja,
aber Fietz, okay. Ja. Und wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Ja, das ist die geborene Familie.
Ja, also meine Familie, das kann ich auch nochmal sagen. Also ich bin ja, meine Eltern haben sich ja getrennt, als ich 9 Jahre alt war. Ja. Nach meiner goldenen Kommunion. Und ich habe einen Bruder, der ist 7 Jahre älter. Wir haben uns früher gehasst wie die Pest.
Ja.
Weil er einfach älter war. Und ich war wirklich auch, wie ich schon sagte, wirklich ein verwöhntes Kind. Ich war ja ein Mutterkind. Sehr auf Mutti bezogen. Ich habe immer Mutti am Zipfel gehangen. Mutti, wenn ich mit Mutti bei C&A war, hatte Mutti nie Angst, mich zu verlieren. Weil bei C&A kann man ja schon mal Kinder verlieren. Ist ja schon mal passiert.
Echt?
Muttis Kinder. Weil diese Durchsagen, weißt du, der kleine Patrick kann im Kinderparadies abgeholt werden.
Das ist mir noch nie passiert.
Mir auch nicht, weil ich immer bei Mutti am Zipfel hing. Mutti sagt immer, ich habe keine Angst, den Jungen zu verlieren. Der hängt immer am Zipfel. Also ich war Mutter, ich war Mama-Kind. Und wir haben bei Omi im Haus gewohnt mit. Wir haben quasi oben gewohnt, ja. Und Omi hat unten gewohnt. Genau, und so bin ich, wie ich ja damals schon auch sagte in der Folge, sehr behütet aufgewachsen.
Oh. Ach, das ist doch schön.
Ja, sehr behütet. Genau. Und also meiner Familie, also mütterlicherseits, die sind sehr konservativ.
Sehr konservativ?
Sehr konservativ. Und zu der Familie, zum Vati hatte ich nie Kontakt, die waren nämlich zerstritten.
Ah. Nee, bei meiner Familie war nichts zerstritten. Alle Kontakt gehabt von Mama und Papa. Aber Familie war ja dann auch Cousin, Cousine, so waren die schon relativ groß. Und bei Familienfesten oder bei Geburtstagen kann ich mich erinnern, dass immer viele Leute da waren. Aber dass da irgendwie Streit oder so etwas war, klar, gab es gar nicht bei uns damals. Als
ich habe den Streit auch nicht mitbekommen, der Streit war von früher. Mal
vorher, von früher noch.
Ja,
ja, und in meiner Familie war das, was kann ich denn sagen, in meiner Familie war das, stinknormal, so eine richtige Dorffamilie. Da gab es dann die Tanten, die Onkel und das war dann Familie. Und dann kam es dann irgendwann, als ich ausgezogen bin, kam dann die Familie dazu, die man sich selber aussucht. Und
ganz lustigerweise habe ich mal aufgeschrieben, ich habe mich heute mal vorbereitet. Oh,
sehr gut, sehr
hab mich
gut.
Heute, ich bin ja eine knallharte Rechercheuse.
Die gibt es nämlich auch dann, die Familie, die man sich, wenn man nicht geboren ist, die man sich
genau, später. Genau, weil ich bin ja großer Karl Lagerfeld-Fan, leider ist er ja gestorben vor kurzem. Und Karl Lagerfeld, genau. Aber Karl Lagerfeld, mit dem habe ich ja ganz viele Parallelen auch, habe ich herausgefunden. Auch mit, der war ja auch mit Mutti so dick, der hat auch mit Vati nicht so viel am Hut, aber mit Mutti. Karl Lagerfeld hat Goethe zitiert in einem Interview, weil Goethe hat es nämlich genannt Wahlverwandtschaft.
Oh, die Wahlverwandtschaft.
Die Wahlverwandtschaft. Ja.
Okay. Schwertwahl?
Hä?
Schwertwahl?
Wie Schwertwahl?
Blauwahl? Der war gut. Der war gut, die Wahl.
Ja.
Die Wahlverwandtschaft. Ja, die Wahlverwandtschaft. Die Wahlverwandtschaft hat sich bei mir erst entwickelt. Bei mir war es am Anfang so, Familie, ich war ungeoutet und bin hierher gezogen und ich habe gemerkt, ich passe da nicht richtig hin. Hatten wir ja alles schon mal auf dem Dorf. Und dann war für mich erstmal so, oh, ich will weg von der Familie, ich will mein eigenes Leben aufbauen, damit ich so sein kann, wie ich möchte. Weil in der Familie hat man einfach bestimmte Rollen und man hat...
Was war denn deine Rolle, Patrick?
Ich weiß nicht, ich war immer der Aufmüpfige, ich war derjenige, der nachher auch genervt hat, wie ich einfach anders
das
war.
Das kann ich bestätigen.
Ja, ich war glaube ich schon, und dann war ich aber auch immer,
Spaß,
nö, aber ich nerv ab und zu ganz gerne und das ist auch gut so. Ich sag meine Meinung und das ist auch wichtig und bin manchmal sehr dickköpfig.
Wie kommst du denn da drauf, Patrick?
Guck, hast du meinen Kopf gesehen,
ja,
wie dick der ist?
Ja,
das
sieht ja dick aus, ja.
Ja, und bin dann nach Berlin gezogen und dann lernen wir ja sozusagen die Freunde kennen und man sucht sich auch so ein bisschen, die Leute, mit denen man abhängt, sucht man sich ja auch so ein bisschen aus, ist dann wie so eine zweite Familie. Man hat bestimmte Freunde um sich rum und das wird dann sozusagen, gibt ja Sicherheit, Geborgenheit, diese grundlegenden Dinge, die wir gesagt haben, die jetzt für einen selber, es kann ja für dich oder für irgendjemand anderen, kann es immer was anderes sein, was Familie, die Interpretation von Familie ist. Aber man sucht sich dann sozusagen Leute an, die einem die Sicherheit und die Geborgenheit geben. Und meistens ist es auch immer so eine Clique.
Das ist ja übrigens in Berlin auch gar nicht einfach, ne? In Berlin gute Freunde zu finden.
Nee, ich glaube, man hat viele Bekanntschaften und es entwickelt sich auch erst über Jahre. Ja. Und ich muss wirklich sagen, phasenmäßig hatte ich schon, würde ich sagen, so diese ausgesuchte, waren das schon verschiedene Familien, wo ich sagen kann, dass ich habe mich entwickelt und es gab dann mal, man hatte mal die Freunde, man hatte mal die anderen Freunde und dann hatte man eine Gruppe, mit denen war das die Familie, mit denen man abgehangen ist und dann hat man sich weiterentwickelt. Im anderen Lebensphase hat man wieder neue Leute gehabt und so haben sich diese Familien, haben sich so ein bisschen geändert. Ich würde mal sagen, Familie, diese Sicherheit und Geborgenheit, bis auf ein paar Leute, die durchgehend jetzt bei mir jetzt seit 18 Jahren in meinem Leben sind, wo ich so sagen würde, jetzt, wo ich älter bin und ein bisschen mehr Lebenserfahrung, wo ich sagen kann, ach, das ist so meine ausgesuchte Familie. Die Leute, auf die ich halten kann, auf die ich, wenn mir irgendetwas ist, die immer da sind, die sofort da werden, die mir diese Sicherheit und diese Geborgenheit geben. Und was ich auch gemerkt habe, da gibt es so einen Core, da kamen dann im Laufe der Jahre kamen dann nochmal irgendwelche Leute mit dazu. Aber ich würde sagen,
ich zum Beispiel.
Ja, du kamst mit dazu. Und wo ich einfach denke, da ist jetzt so ein Kern da. Und wenn jetzt Leute, glaube ich, kommen weniger Leute dazu. Je älter man wird, hat man schon seinen Core, seine Core-Familie, die ausgesuchte Familie so ein bisschen zusammen. Und ich weiß nicht, ob dann nochmal, vielleicht kommen nochmal, ich weiß ja nicht, ich bin ja noch relativ
jung. Ich glaube, da kommen immer wieder welche dazu. Aber ich glaube, es gibt so einen harten Kern, der bleibt.
Genau.
Glaube ich. Wie zum Beispiel meine beste Freundin.
Die Katrin.
Liebe Katrin. Liebe Grüße an meine liebe Katrin. Ist ja, muss man ja auch sagen, ich habe ja immer in meinem Leben, war immer von starken Frauen umgeben.
Ja.
Also meine Mama, meine Oma, ne, das waren so Rollenbilder, so Rollenvorbilder für mich. Und da gehört auch Katrin dazu. Von der habe ich ja so viel gelernt, von der Frau. Ich habe ja mit der zusammen gearbeitet damals, bei meiner Stationsleitung. Ob das jetzt wirklich auf der Arbeit ist, wie man ein Team leitet, wie die auch mit Krisen umgeht und wie die mit Menschen umgeht und wie die, da habe ich mir so viel mitgenommen. Also Mutti, Omi, Katrin, ich bin immer von starken Frauen umgeben gewesen.
Obwohl
immer.
Das ja, also ist vielleicht auch ein bisschen Klischee, dass bei Schwulen es doch so ist, dass sie eher mehr starke Frauen um sich rum haben. Beziehungsweise, ich hatte immer beste Freundinnen, auch jetzt im Freundeskreis ist es so, dass ich mehr Frauen, also eng befreundet bin mit mehr Frauen als mit Männern. Das kam erst in den letzten, würde ich sagen,
mit schwulen Männern.
10 Jahren, mit schwulen Männern. Ich habe wenig hetero Männer, mit denen ich ganz dicke bin.
Weil schwule Männer doch so ein bisschen weicher sind als hetero Männer.
Ja.
Oder? Also ich bin weicher. Ich bin so eine weiche Seife.
Ja, ich denke, ich könnte es nicht mehr sagen, ob man sagen kann, man ist weich oder man ist nicht weich. Aber ich denke, das ist einfach von einer.
Ach,
das ist
schwer. Obwohl, ich habe auch wirklich gute Hetero-Freunde. Mein Freund hab Martin, Katrins Mann,
ja.
Das ist auch so ein toller Typ. Und die sind halt auch so. Ja, also ich glaube, man kann es ganz so verallgemeinern. Aber ja, ich fühle mich auch zu Frauen mehr hingezogen. Also in der Freundschaft.
Ja. Geht mir genauso. Ja. Da hat man irgendwie nochmal mehr einen Tick.
Aber ich habe auch, wie gesagt, wir sind ja immer noch pro Hetero. Ich habe auch sehr nette Hetero-Männer in meinem Umfeld, die ich sehr, sehr mag. Und die ich auch zu meiner Familie zählen würde. Wahlverwandtschaft, ne?
Ja. Und ich muss wirklich sagen, was nochmal zurück mit der ausgesuchten Familie, wo wir jetzt gerade drüber sprechen. Am Anfang war es bei mir immer so, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, dass die Familie zu Hause war, dann habe ich nicht so viel Kraft und Energie geschenkt. Ich habe sehr viel Energie geschenkt auf meine ausgesuchte Familie. Aber je älter ich werde, genieße ich es total, wieder meine Familie von zu Hause dahin zu gehen. Weihnachten, Geburtstag feiern, keine Ahnung, genieße ich wieder total. Es gab mal eine Zeit in meinem Leben, wo das nicht so war. Und ich glaube, das war die Zeit, wo ich ungeoutet war, wo ich eher so Abstand von meiner Geburtsfamilie, nenne ich es jetzt mal, genommen habe als ja,
ich muss ja gestehen, als meine, ich war ja, wie gesagt, Mama-Kind und ich, meine Familie, also die Familie von meiner Mama, die war oder ist sehr konservativ. Heißt, also ich war ja immer schon so ein bisschen anders, Mutti war auch immer schon anders als andere und wir waren beide so ein bisschen die schwarzen Schafe. von der Familie. Also heißt, dass wir eigentlich nur uns hatten, was ich total gut fand.
Ja.
Eigentlich. Ich brauchte niemand anderen, weil ich ein Mama-Kind war. Als dann meine Mutter gestorben ist, als ich 18 Jahre alt war, ist das natürlich total weggebrochen. Das heißt, ich hatte plötzlich, also ich meine, mein Papa ist, war noch da, der ist ja heute auch noch da und ich liebe den über alles und der ist auch, aber der war immer schon eher so ein bisschen, der hat so ein bisschen so sein Ding gemacht und hat so ein bisschen, war immer Arbeit und hat immer irgendwas. Also er war sehr mit sich selbst beschäftigt.
Introvertiert,
was ich eben,
bitte? Introvertiert eher.
Nee, der ist so introvertiert, aber der hat eher so, der hat eher so sein Ding gemacht, macht er heute noch. Das finde ich überhaupt nicht schlimm, das habe ich auch damals schon nicht schlimm gefunden, aber das, deshalb hatte ich zu dem aber nicht so die innere Bindung oder die enge Bindung wie zu meiner Mama.
Weil du eher gleich das Gleiche in ihr gesehen hast, wie du auch warst.
Genau, weil alles, alles, was ich heute bin, ist, ich bin wie meine Mama.
Okay.
Ne? Die war auch sehr männlich und sehr gut aussehen,
hatte viele sehr Tattoos. Sehr lustig.
Bad. Aber nee, also ich bin heute wie meine Mama. Und als sie dann gestorben war, ich war ja 18 Jahre alt, das war, weil ich ja immer, also für mich war die größte Angst, als ich ein Kind war, dass meine Mama irgendwann nicht mehr da ist. Und das war, wenn das dann irgendwann wirklich passiert und so plötzlich, weil Mama hat ja Krebs und ist innerhalb von 2-3 Monaten, ist die, plötzlich war sie tot. Und das so mitzuerleben, wie jemand dann so langsam stirbt.
Schon krass.
Also schnell im Sinne von Krebs, aber langsam im Sinne für mich, die so, sie hat ja, und das ist ja wirklich sagen, auch dann stark im Sinne von, die Frau hat bis dato nicht einmal Au gesagt. Die ist gestorben, aber die hat nicht einmal Au gesagt. Die waren für mich nie krank, außer da und hat nie Au gesagt.
Wow.
So, starke Frauen. Und dann, aber dann, wenn dann jemand, der einem so nahe steht und der einem so wichtig ist und der einem so, der in seinem, in, der in, im eigenen Leben so wichtig ist, plötzlich weg ist, das war eine ganz schwere Zeit für mich.
Glaube ich dir. Wie war denn das bei dir mit Familienouting?
Ich habe mich ja leider erst dann, also was heißt leider, ich habe mich ja mal mit 25 geoutet, wobei ich ja sagen muss, meine Mama hätte das ja geliebt. Ich hatte an meiner Hochzeit damals, als wir da alle gefeiert haben, dachte ich mir, oh, das wäre total Muttis Ding gewesen. Mama hätte da irgendwie, die mochte feiern und irgendwie, das war total ihr Ding und ich glaube, das hätte die total genossen. Das finde ich so ein bisschen schade, weil ich ja auch so erzogen bin. Ja. Ich bin ja auch so offen erzogen worden.
Hätte sie es gut aufgenommen, wenn du gesagt hättest, du bist schwul? Hätte
ja,
sie
natürlich. Gesagt, ja, ich bin ja gut. So, meine Mama hat immer zu mir gesagt, Kind, mach, was du willst, sei, wie du willst, hör nicht auf andere, du bist toll und so. Die war ja auch immer, meine Mutti war immer nackig. Die war immer nackt. Okay. Also wenn ich jemanden nach Hause gebracht habe, also zum Spielen, muss ich immer erst hoch und gucken, ob Mutti angezogen ist. So bin ich erzogen worden. Ja. So nackt, mag ich so, wie du bist, dein Körper ist toll. So bin ich erzogen. Und ich bin mir sicher, dass meine Mama sicherlich erstmal irgendwie schlucken hätte müssen, wenn ich gesagt hätte, ich bin schwul. Weil auch die natürlich christlich-katholisch. Ne, so. Aber ich glaube, dass sie das sehr schnell, sehr gut akzeptiert hätte. Und glaube, ich hätte das auch, meine, also die hat ja damals meine Freundin schon geliebt. Und alle meine schwulen Freunde, oh.
Und jetzt aber deine Familie unterstützt dich total.
Ja, ich habe mich dann mit 25 Jahren geoutet und ich muss ja sagen, meine Freunde, die waren alle so, jo, Flo, erzähl mal was Neues, ne? Also die haben gesagt, jo, mein Gott, ne? Also mein Papa, dem habe ich das dann erzählt und der sagt, ich habe einen Freund und dann sagt, und dann ist er so ein bisschen, der ist jetzt auch nicht der, sagen wir mal, der gefühlsbetonteste von allen, ist dann so ein Schrittchen nach hinten gefallen gegen den Schrank und hat aber dann gesagt, Jung, egal wen du bringst, ob du jetzt ein Mädchen bringst oder einen Junge bringst oder irgendjemand anders, solange du glücklich bist, bin ich es auch.
Ach, das ist super.
Und ich hatte weder Probleme, noch hatte ich irgendwie ein negatives Kommentar. Also
hast du lange gebraucht, um dich zu outen? Wusstest du schon lange, dass du schwul bist und hast es dann erst gesagt? Oder sobald du wusstest, ich bin's, ich schnipp jetzt nochmal, bam,
ich sag's. Ich habe immer gesagt, ich sag dir immer so, ich bin vielleicht bi. Ich hatte ja, wie gesagt, eine Freundin, war ja alles in Ordnung. Und ich habe immer gedacht, wenn ich meinen Typ kennenlerne, mit dem ich zusammen sein will, dann werde ich das auch sagen. Und das habe ich auch gemacht.
Okay.
Und das habe ich damals den Typ kennengelernt. So ein Vollwichser.
Das darfst du nicht sagen. Nee,
Entschuldigung.
Na, kann ja sein, dass es war. Du bist ja kein Name,
der aber ist. Nein.
Falls er das hört,
aber,
weiß er schon.
Aber ja, dann habe ich ihn kennengelernt und dann habe ich mich auch also geoutet.
Okay.
Das Schlimmste war für mich, das meiner Ex-Freundin zu sagen.
Die war total bodenzerstört.
Naja, aber ich meine, das ist ja schon, wenn du dir das vorstellst, du bist mit einem Typ zusammen, 2,5 Jahre, und der trennt sich von dir und kurz darauf kommt er dann und sagt, ich habe einen Freund. Dann ist ja schon erstmal so, dann denkt man ja, dann stellt man ja alles in Frage.
Wirklich?
Ja, natürlich.
Aber wenn du jetzt eine neue Freundin gehabt hättest, hättest du es nicht
in Frage gestellt? Nein, aber das ist ja zwei Paar Schuhe, ob ich mit dem Typ zusammen bin, der immer hetero war, in Anführungszeichen, und plötzlich hat der einen Freund.
Okay.
Dann denkt man halt, denn, also hat sie damals gedacht, also ich muss ja sagen, sie hat sehr gut darauf reagiert.
Ja.
Sie hat sehr offen und sie hat auch sehr verständnisvoll darauf reagiert. Und ich habe sie auch erklärt und es hat sie mir auch geglaubt, weil sie kannte mich ja zweieinhalb Jahre, kenne mich auch schon länger, ich kenne die schon, habe mich schon ganz lange gekannt.
Ja.
Und die wusste auch, dass ich mich bei so Sachen nicht verstellen kann. Ich kann mich ja nicht verstellen, was Gefühle angeht oder auch, also zum Beispiel, wenn ich jemanden nicht mag. Das merkt man mir an. Ich kann mich nicht verstellen. Und ich war mit der Frau...
Deshalb ist sie immer so scheiße zu mir.
Jetzt kann man es ja so sagen, ne?
Ja. Das macht alles Sinn.
Die hat das auch, und es hat die wirklich, das muss man, und da ziehe ich heute noch den Hut vor ihr, das hat die wirklich mit einer Größe und einem Stolz aufgenommen. Das habe ich, das bewundere ich bis heute an der Frau.
Ja, war super. Bei mir war es ein bisschen schwer. Ich habe es sehr lange gebraucht. Ich bin ja sozusagen vom Dorf nach Berlin gezogen. Grund war einfach, weil ich schwul war. Und hatte ja dann hier sozusagen meine Familie, meine Freunde, die mir die Sicherheiten alles gegeben hatten. Irgendwann war ich an dem Punkt, dass meine Schwester und meine Mama zu Besuch waren und hat meine Schwester irgendwie einen Spruch fahren lassen, ah, du bist ja schwul oder so. Und da dachte ich so, weißt du was, jetzt sage ich einfach mal, ja, ich bin's. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin's. Und dann haben sie es mir erstmal nicht geglaubt und dann war echt schlimm für die. Also das war, konnten die gar nicht verstehen. Meine Mama war außer sich, hat geweint, meine Schwester war auch und das kann doch nicht sein. Und meine Schwester war auch oder ist sehr gläubig und es war für sie ganz, ganz schlimm irgendwie. Und dann kam irgendwie, haben die auch probiert, meine Mama, was haben sie falsch gemacht, wem seine Schuld ist es. Dann kam irgendwie Berlin, weil hier ja alles so offen und akzeptabel ist, weil ja alles akzeptiert habe, deshalb bin ich schwul geworden und.
Es gibt ja vielen Familien so. Viele Familien,
ganz
viele
schlimm.
Eltern haben das suchen ja immer den Fehler bei sich dann. Die denken, die haben irgendwas falsch gemacht.
Ja.
Irgendeinen Fehler gemacht in der Erziehung.
Und auch immer, wenn ich gesagt habe, nee, das ist der Grund, warum ich nach Berlin gezogen bin und ich so schnell wie möglich von zu Hause weg wollte und auch der Kontakt nicht mehr so gut war, also der war schon noch da mit zu Hause, aber man hat sich so ein bisschen sein eigenes Leben gehabt, war einfach, weil ich schwul war und ich einfach hier so leben konnte, wie ich wollte. Und das war für die ganz, ganz schwer und hat auch lange gedauert, glaube ich, bis das bei denen angekommen ist. Bei meiner Schwester hatte ich über Jahre, ich war immer sehr eng mit meiner Schwester, hat mich so geschockt, dass sie da so reagiert hatte, dass ich mich so ein bisschen distanziert von ihr hatte. Und Jahre später ich bin dann auch nochmal nach Australien für ein Jahr und als ich dann wieder zurück war, habe ich dann zusammengesetzt und dachte einfach so, ich muss dir das mal sagen, wie sehr mich das verletzt hat. Und dann hat sie zu mir gesagt, wisst ihr was, für mich hat es auch erstmal ein bisschen gedauert und ich musste auch für mich das akzeptieren, was bedeutet das jetzt auch für mich oder wie sie mich sieht und alles Mögliche. Und das, jetzt ist sie total okay, liebt meinen Freund und steht total dahinter und hinter mir.
Ja, toll.
Und meine
Entscheidungen
und alles, das wissen wir. und steht da total dahinter, aber es hat für sie auch ein bisschen gedauert, um das zu akzeptieren. Und das Doofe, was mich so ein bisschen ärgert, ich habe mich bei meinem Bruder erst später geoutet, weil meine Schwester, meine Mutter gesagt haben, sag's jetzt erstmal uns und lassen wir das erstmal sacken und so. Und habe mich da einfach so ein bisschen, wir das reinreden lassen und habe mich dann vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre später erst bei meinem Bruder geoutet und der war richtig sauer. Und sauer nicht, weil ich schwul bin.
Sauer?
Ja, der war sauer, weil er einfach gesagt hat, hey, warum, da hast du es mir nicht sofort gesagt, warum denkst du, dass ich das nicht okay finden würde? Ich hätte dich unterstützt. Also ich glaube, vor ihm hatte ich immer am meisten Schiss, dass er dann irgendwie denkt, naja, Fußballer und Party und Feiern. Und ich dachte immer, oh, der hat dann vielleicht ein größeres Problem damit. Aber er hat da gar kein Problem mit. Er hat sich total gefreut und hat gesagt, hier ist total in Ordnung. Ich habe ihm dann nochmal, hat er dann ein paar Fragen gehabt, wie alles irgendwie funktioniert, sexmäßig, bla bla bla, habe ich ihm alles, Butter bei den Fischen, wie alles hier funktioniert, kein Blümchen, keine Blume vom
Mund. Ich muss ja auch nochmal sagen, ganz kurz, ich habe ja jetzt bei der Hetero-Freunde jetzt, ne?
Ja.
So, da sind ja auch ein paar dazwischen, das finde ich total toll. Heteros habe ich immer so das Gefühl, die reden immer über das Bumsen, ne? Auch. Also ja. Die reden ja immer so, wenn jetzt zum Beispiel jemand von meinen Hetero-Freunden irgendwie ein Date hatte und so, dann fragt man so, und wie war sie denn im Bett? So, ne? Und das Witzige ist, machen meine Hetero-Freunde, meine Gym-Freunde,
ja,
die fragen mich immer, wie war der Typ? So? Wenn ich so erzähle, wie ein Date, ja, und so, sage ich, und wie war der Typ? So? Das finde ich total lustig.
Dass sie das auch so machen, ja.
Dass sie auch wissen, wirklich wissen wollen, wie groß war denn der Pimmel? Ja. Und so Sachen fragen die mich dann. Und sage ich immer so, das geht dich gar nichts an.
Ja, wie ist die Schicht denn?
Natürlich erst einmal alles.
Nee, und das war mein Bruder war damals sehr geschockt. geschockt, weil ich halt einfach gedacht hatte, für ihn wäre es nicht okay.
Dass du gedacht hast quasi, du hast
Problem Angst damit.
Davor, genau. Und er hat aber gar kein
Problem. Er hatte kein Problem mit. Und darauf war er sauer. Und jetzt ist da gar kein Problem mit da mehr. Und es ist total toll und die unterstützen mich. Und seit ich, glaube ich, das alles raus und auf dem Tisch ist und ich bringe auch meinen Freund nämlich mit zu Familienfesten und alles, der gehört mit dazu, der Schwiegersohn, gehe ich auch viel lieber wieder zur Familie, weil ich bin einfach so, wie ich bin und muss mich nicht mehr verstellen. Und deshalb hat sich diese Rolle Familie zu Hause hat sich auch nochmal verändert. Und ich habe mich da drin verändert, weil ich einfach so sein kann, wie ich bin und möchte. Und ja.
Der Schwuli.
Der Schwuli. Der schwule Onkel. Der Gankel. Der Gay-Onkel.
Für mich muss ich ja sagen, ich hatte ja nie wirklich eine richtige Familie. Ja. Also für mich war ja meine Mama, meine Oma ist ja auch schon gestorben und so. Und mein Bruder war für mich immer ganz weit weg und so. Ich hatte nie so. Und dann habe ich ja damals meinen Mann kennengelernt, meinen Ex-Mann, und habe den auch geheiratet. Hatte so wieder das Gefühl für so von Familie. Die Hochzeit und so. Ja. Und das war ja, ne? Weil dann war ja mein Papa und so war ja auch da und das war alles ganz toll. Wir uns dann aber getrennt haben, hatte ich schon wieder das Gefühl, ich habe schon wieder einen Teil meiner Familie verloren.
Ja, das verstehe ich.
Das ist so, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, schon wieder wie bei meiner Mama damals, so, da bricht so was weg von mir.
Man verliert
und ich habe dann wieder so lange gebraucht, lange jetzt, ich habe nicht so wie bei Mutti damals, aber ich habe da schon wieder lange gebraucht, um da wieder so in meinen Trotz zu kommen, dass ich wieder so, ich meine, klar hatte ich immer meine Freunde, ist auch wichtig, aber ich hatte zum ersten Mal wieder so das Gefühl, oh, ich habe hier eine Familie und dann war ich wieder weg.
Ja.
So. Das ist schon so, das wiederholt sich in meinem Leben schon so, merke ich.
Ja. Ich denke auch Familie, bei mir kenne ich das auch mit meinem Ex-Freund, die Familie war total offen, wir waren da total, Oma und Opa, alle wussten, dass wir zusammen sind. Als wir uns getränkt hatten, Alkohol.
In Schnaps getränkt.
Genau,
in
Schnaps getränkt. Als wir uns getrennt hatten, war auch die Familie, als die wegfiel, die Trennung, das war auch nochmal eine Trennung von der Familie, das war auch super spannend, wo ich so dachte, die Trennung von ihm, ja, aber von der Familie getrennt zu sein, weil ich habe mich auch unabhängig von ihm mit der Mama getroffen.
Ich heirate Sachen eine Familie, ne?
So. Ja, ist doch? Wirklich so. Und es war auch nochmal schwer, sich dort von der Familie sozusagen zu trennen. Wie gesagt, also ich glaube, in dem Leben, kann ich jetzt schon sagen, gibt es verschiedene Familien, die man immer wieder trifft. Also da war die Familie vom Ex-Freund, dann gab es Familien, war mal längere Zeit auf den Philippinen, da haben wir alle gemeinsam an einem Strand gewohnt. Das war auch so eine Familie, so eine Struktur, die Sicherheit und Halt gibt. Und ich glaube, so eine Familie begegnet einem öfters mal im Leben. Man hat verschiedene Familien, die lösen sich dann vielleicht wieder auf, aber so eine Verbundenheit und gemeinsam, ja, die Wahlverwandtschaft.
Wie eine Wahlverwandtschaft.
Wie eine Wahlverwandtschaft, ja. Und ich muss auch sagen, es heißt ja immer diese Gay-Family, die man sozusagen hat. Ich glaube, stimmt auch so ein bisschen. Man ist so ein bisschen, hat die gleiche Geschichte, man ist durch die gleichen Sachen durchgegangen.
Man sitzt im gleichen Boot.
Man sitzt im gleichen Boot und man fühlt sich auch so ein bisschen an wie so eine große Happy-Ringbogen-Familie.
Nee, wie gesagt, weil hat alle ja schon mal das, wir alle haben ja Ähnliches durchgemacht, alle mussten sich outen, alle wurden meistens gehänselt, alle haben irgendwie, ne, das verbindet ja einen auch.
Genau. Und das ist, glaube ich, Familie ist immer eine Bindung und egal, ob man jetzt eine Bindung hat zu einer Familie von zu Hause oder ob man eine Bindung hat, eine Familie, die man sich ausgesucht hat, ich glaube, diese Bindungen, die man im Leben hat, ich glaube, die sind unglaublich wichtig.
Ja.
In jeglicher Form, wie sich das nachher auswählt. Deshalb, wenn es zu Hause nicht klappt und eure Familie sagt, scheiße, nicht akzeptiert, ihr habt immer noch eine Familie.
Ja.
Die sucht ihr euch dann letztendlich aus und erarbeitet ihr euch. Und die wird sich vielleicht, die vergrößert sich und es wird größer.
Das ist auch so ein
Ding. Oder sie verändert sich.
Das ist Arbeit.
Ja.
Da muss man investieren.
Ja.
Das kommt nicht von alleine.
Und man muss das möchten. Man muss es wollen.
Ja.
Eine Familie.
Man muss was dafür tun.
Genau. So, dann sind wir jetzt wieder bei unserer letzten wunderschönen Rubrik. Und die Rubrik.
Du redest schon wieder so wie Sex-Podcast.
Die Rubrik heißt.
Immer wenn du den gesehen mit der Stimme so hoch und dann gehst du wieder.
Aber ich glaube, ich wäre gerne Synchronsprecher. So.
Synchronsprecher?
Hallo.
Für Pornos vielleicht.
Für Pornos.
Du Nutte.
Ja. Ja.
Ja. Nee, das könnte ich nicht gucken,
Quadrat. Wenn ich vorne Synchronsprecher.
Ja, nee.
Aber jetzt sind wir wieder bei unserer Rubrik. Wir sagen es mal gemeinsam. Jung.
Unschuldig.
Alles, was
ich nicht bin.
Ja, das wissen wir jetzt ja, was du nicht bist. Du bist nämlich alt.
Du bist alt.
Schuldig.
Ich bin unglaublich gut aussehend.
Heterosexuell.
Ich bin nicht heterosexuell.
Gut.
Jung.
Unschuldig.
Mein Tipp ist heute, dass ihr den Menschen, denen euch wichtig sind, also die euch wichtig sind, also Familie und auch eure Wahlverwandtschaft, einfach auch mal sagt, dass ihr sie liebt und dass sie euch wichtig sind. Ich glaube, das sagt man nämlich viel zu selten, dass man einfach das mal sagt.
Ja, oder auch mal Dankeschön sagen.
Ja. Einfach, mal einfach dass der andere da ist. Ja. Das macht man, glaube ich, viel zu selten, oder?
Ja, macht man viel zu selten. Ich glaube, das muss man oft mal sagen. Mein Tipp ist, wenn ich jetzt nochmal zurückgehen könnte und würde meinem kleinen Patrick, der immer so Angst hatte vor diesem Outing und vor der Familie... Der kleine Patrick, meinst du? Würde ich nochmal zurückgehen und würde mir einfach sagen, hey, es ist gar nicht so schlimm. Also dieses ganze Outing und gegenüber der Familie, das zu sagen, es ist nicht schlimm. Deshalb würde ich sagen, vertraue dich an und sag's einfach und such dir vielleicht einen Freund, der mit dabei ist und dann sozusagen der Familie antreten, einfach sagen, so ist Butter bei der Fische. Und ich glaube, wenn ich das nochmal machen könnte, viel früher ehrlicher sein, gerade in Bezug zu meiner Familie, würde ich.
Aber es ist ja ein Prozess.
Bei mir war es ein langer Prozess.
Man kann das nicht immer so verallgemeinern.
Aber ich glaube, ich würde mir einfach sagen, ich habe mir zu sehr einen Kopf gemacht und wenn ich nochmal zurückgehen würde, würde ich sagen, ich glaube, mir jetzt viel mehr gebracht, früher das zu sagen, was Butter bei der Fische ist und hätte dann viel...
Kein Schreck für der Hunger.
Ja. Hätte mir viel mehr gebracht, als so lange zu warten. Und einfach traut euch. Traut euch, das der Familie zu sagen. Das ist mein Tipp.
Schöner Tipp.
Genau. Ja. Dann war es das für heute mal wieder. Mhm. Ihr könnt uns Nachrichten schreiben. Ihr könnt es erstmal liken.
Subscriben.
Ihr könnt uns
einen Kommentar da lassen.
Ein Kommentar. Ihr könnt Flo folgen unter
FKFBRLN bei Instagram.
Bei mir könnt ihr folgen unter ParOut. Ihr könnt unsere Webpage bei Facebook liken, Stadtland Schwul. Da sind immer die neuesten Informationen drauf, lustige Videos, alles Mögliche.
Sehr lustige Videos.
Checkt's einfach aus. Und wenn euch der Podcast wirklich gefällt, hinterlasst uns einfach eine nette Review. Wie heißt das auf Deutsch?
Einen Kommentar.
Einen netten Kommentar, genau. Ja. Gibt uns eine Bewertung. Da freuen wir uns riesig drüber und es hilft uns einfach unglaublich weiter.
Freuen wir uns sehr drüber.
Ja, dann sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Stadtland.
Der Podcast. Stadtland.